Die erste Verheißung in den Sendschreiben der Offenbarung, in diesen Briefen des auferstandenen Christus an die Gemeinden, die erste Verheißung, die Christus gibt, ist Anteil am Baum des Lebens. Schlag doch mit mir auf die Offenbarung, Kapitel 2, Vers 7. Offenbarung, Kapitel 2, Vers 7. Wer ein Ohr hat, höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Wer überwindet, dem werde ich zu essen geben, von dem Baum des Lebens, welcher in dem Paradies Gottes ist. Wir haben heute Morgen schon von dem Baum des Lebens und von dieser Verbindung, die damit ausgedrückt wird, erfahren und es betrachtet. Diesen Baum, wir kennen ihn aus dem ursprünglichen Paradies, aus dem Garten Eden. Und der Garten Eden war nicht nur ein Ort der Wonne und der Freude, wie es der Name anzeigt, sondern er war auch das erste Heiligtum, ein natürlicher Tempel Gottes, eine Begegnungsstätte mit dem lebendigen Gott. Und in diesem geheiligten Ort stand der Baum des Lebens im Zentrum, gepflanzt in der Mitte des Gartens neben dem Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen. Der Baum des Lebens, er war eine sichtbare Zusage, eine Art Unterpfand für Adam, dass er in Gott Leben genießt. Leben in Gemeinschaft mit Gott. Und es war der Hinweis auf ein noch höheres und beständigeres Leben. Ein Leben in Herrlichkeit und Unvergänglichkeit. Und im Bund der Werke sollte dies durch vollkommenen Gehorsam erreicht werden, wie wir heute Morgen es behandelt haben, nach dem Motto, tu dies und du wirst leben. Wenn Adam den Bund bewahrt, dann würde er in einen noch herrlicheren Stand gelangt sein, vielleicht mit einem neuen Leben überkleidet werden, wie Paulus es in 1. Korinther 15 beschreibt. Doch Adam hat den Baum des Lebens verloren. Er hat gesündigt und erlangte nicht die Herrlichkeit Gottes. Und mit Adam auch wir. In 1. Mose 3, Vers 24 lesen wir, und er trieb den Menschen aus und ließ östlich von Garten Eden die Cherubim sich lagern und die Flamme des zuckenden Schwertes den Weg zum Baum des Lebens zu bewachen. Wir sehen den Menschen, den Sünder, ausgestoßen vom Garten, getrennt vom Baum des Lebens und alle Hoffnung und alle Verheißung, die damit verbunden ist. Jede Hoffnung, das ewige Leben zu erhalten und vom Baum des Lebens zu nehmen, ist dahin. Der Weg wird furchteinflößend bewacht. Ein flammendes Schwert der Cherubim bewacht den Eingang. Wer ist fähig, an den flammenden Schwertern der Engel vorbeizuschreiten? Wer ist fähig, den Weg zum Baum des Lebens zu öffnen? Die ganze Menschheit, sie verschließt entweder die Ohren vor dem Wort Gottes, wollen es nicht hören, um sich in sturer Taubheit einzureden. Wir können auf anderen Wegen Lebenserfüllung und Freude finden. Wir brauchen den Weg zum Baum des Lebens nicht. Nein, wir hören nicht auf das Wort Gottes, Wir hören auf unsere eigenen Wünsche und suchen uns einen eigenen Weg. Diese Welt ist voll von solch einer Taubheit. Und andere, sie weinen bitterlich über den Verlust aller Hoffnung und beklagen leidvoll die Konsequenzen der Gefallenheit. Wie sie spüren, wie sich der Tod durch alle Dinge hindurchzerrt. Und lauter Leid und Qual und Traurigkeit hinterlässt. Und vor lauter Geschrei und vor lauter Weinen hören auch sie nicht, sondern bemitleiden sich selbst. Doch unser Text an diesem Nachmittag, er ruft uns auf zum Hören. Er ruft uns auf zum Hören. Wer Ohren hat, höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Der erste Punkt, wer Ohren hat. Hast du ein Ohr zu hören? Nun, ihr wisst, ich spreche nicht von den sichtbaren Ohren. Ob ihr akustische Signale empfangen könnt. Ich frage, hast du Ohren zu hören, was der Geist sagt? Hast du Ohren zu hören, was Gott dir heute an diesem Tag zu sagen hat? Denn wie sollen sie glauben, wenn sie nicht gehört haben? Der Geist Gottes spricht. Er spricht heute. Er spricht in all diese stille Verzagtheit hinein. Er spricht in die taube Sturheit hinein. Und er ruft, wer ein Ohr hat, höre. Ja, Gott spricht zu den Menschen auch nach dem Sündenfall. Ist es nicht das, was wir lernen? Gott hat nicht aufgehört zu sprechen zu den Menschen. Und das ist erstaunlich. Freunde, das ist erstaunlich. Schon zu Adam und Eva hat er gesprochen. Direkt, nachdem sie von der verbotenen Frucht genommen hat, nachdem sie das Wort Gottes übertreten haben. Und Gott hat weiterhin zu ihnen gesprochen. Und was für ein Spruch, nicht nur ein Spruch des Gerichts, sondern auch ein Wort der Gnade. Er hat verheißen einen Nachkommen, einen Samen, der der Schlange den Kopf zertritt, der den Fluch ein Ende machen wird. Gott hatte allen Grund zu schweigen und nur das Gericht sprechen zu lassen in ewiger Qual. Und die Menschen nur durch bitteres Weinen antworten zu lassen. Doch nun spricht er, wer ein Ohr hat, höre. Was der Geist den Gemeinden sagt. Der Bund der Werke ist zwar gebrochen, aber Gott spricht. Der Bund der Werke ist gebrochen. Adam hat alles verloren. Aber Gott hat die Verbindung noch nicht aufgegeben. Nein, er spricht von einer Hoffnung, von einer gnädigen Hoffnung, von einem neuen Weg. Nun, zu wem spricht er? Zweitens, die Gemeinde. Zu wem spricht der Geist Gottes? Zu den Gemeinden. Zu der Braut Christi. Zu der Gemeinde, für die Jesus Christus eintritt. Zu der Gemeinde, dessen Haupt Jesus Christus geworden ist. Paulus schreibt in Kolosser 1, Vers 18, und er, Christus, ist das Haupt des Leibes der Gemeinde. Er ist der Anfang, der Erstgeborene aus den Toten, damit er in allem den Vorrang habe. Das ist ein wichtiger Hinweis. Christus ist das Haupt der Gemeinde. Das heißt, er ist der Stellvertreter, der Repräsentant für alle, die mit ihm verbunden sind. So wie Adam ein Haupt war, all seiner natürlichen Nachkommen, und wie er als Haupt der Menschheit alles verloren hat, so haben auch alle, die mit ihm verbunden sind, alles verloren. Aber Christus, er ist das Haupt der Gemeinde. Und er ist der Stellvertreter eines besseren Bundes. Wir haben heute Morgen schon gelesen aus Römer 5. Ich lese Vers 19. Denn wie durch des einen Menschen Ungehorsam die vielen in die Stellung von Sündern versetzt worden sind, so werden auch durch den Gehorsam des einen, Christus, die vielen in die Stellung von Gerechten versetzt werden. Was für eine kostbare Lehre, dass die Gemeinde ein Haupt hat, einen Repräsentanten. Christus, das Haupt der Gemeinde, der Stellvertreter, er ist der Erstgeborene aus den Toten, schreibt Paulus. Der Erstgeborene aus den Toten, ist das wirklich wahr? Nun, wir wissen alle, es gab schon andere, die gestorben sind vor Christus und sie sind doch wieder lebendig geworden, oder nicht? Ja, aber niemand wie Christus. Keiner ist so auferweckt worden wie Christus. Er ist aus allen Formen des Todes, aus allen Klauen des Todes auferstanden und befreit worden. Er ist zu einem neuen und zu einem unvergänglichen, einem ewigen Leben auferweckt worden. Als Erstgeborener aus den Toten. Lazarus, der Jüngling zu Nein, die Tochter des Jairus und so viele weitere, die doch auferweckt wurden aus dem natürlichen Tod. Sie sind auch wieder gestorben. Sie sind alle wieder gestorben. Aber Christus ist zu einem neuen Leben auferweckt worden, auferstanden aus den Toten. Und in Römer 6 schreibt der Apostel, da wir wissen, dass Christus aus den Toten auferweckt, nicht mehr stirbt, der Tod herrscht nicht mehr über ihn. Oh, das ist eine andere Qualität der Auferweckung, der Auferstehung. Der Geist Gottes, er spricht zu der Gemeinde, also zu diejenigen, die mit Christus verbunden sind, die Christus ihr Haupt nennen darf. Die den zum Haupt hat, der aus dem Tod auferweckt worden ist als Erstgeborener und über den der Tod keine Macht mehr hat. Drittens, wer überwindet? Wer Christus zum Haupt hat und Ohren zum Hören, dem gilt diese Zusage, doch noch ein weiteres wird hier genannt. Wer überwindet? Wer überwindet? Ist es also doch ein Bund der Werke? Müssen wir doch in eigener Kraft an den feurigen Schwertern der Cherubim vorbei? Müssen wir doch in unserer eigenen Gerechtigkeit uns den Weg zum Baum des Lebens verdienen? Nein. Wir sind Überwinder durch Christus, der uns geliebt hat. Wohin das Haupt gelangt ist, dahin wird auch der Körper gelangen. Warum? Denn der Christus ist nicht zerteilt. Wo unser Haupt ist, da wird auch der Leib sein. Es heißt über Katzen, dass ihre Anatomie des Kopfes genau so ist, dass wo sie mit dem Kopf hindurchgehen, da passt auch der Körper hindurch. Ich weiß nicht, ob es immer stimmt bei Katzen. Doch ich weiß, dass es stimmt bei Christus und der Gemeinde. Da, wo das Haupt hindurch gelangt ist, da werden auch alle, die zu ihm gehören, hindurch gelangen und überwinden. Nun, wieso sagt der Geist nicht, wer glaubt? Warum heißt es hier, wer überwindet? Wäre es nicht theologisch richtig zu sagen, wer glaubt? Nun, es ist zu unserer Belehrung geschrieben. Denn wir Menschen, wir sind so anfällig für eine jegliche Form der Irrlehre und des Missverständnisses. In dieser Welt sind diejenigen, die zu Christus gehören, bedrängt. Sie befinden sich im Kampf gegen die Sünde, im Streit gegen die Gesinnung dieser Welt, in vielerlei Versuchungen, im Ringen gegen Verzagtheit, gegen Traurigkeit, gegen Zweifel und gegen Frust. Oh, jeder wahre Gläubige ist bedrängt. Ja, die Gemeinde ist eine kämpfende, eine streitende Gemeinde. Es ist nicht die Formel, ich glaube an Jesus, welche uns überwinden lässt. Es ist der Glaube, der sich bewährt. Es ist kämpfender Glaube. Es ist streitender Glaube. Es ist überwindender Glaube. Da, wo es keinen Waffenstillstand gibt mit der Sünde. Da, wo es keinen faulen Kompromiss gibt mit der weltlichen Gesinnung. Da, wo das Bekenntnis des Glaubens nicht nur in Worten besteht, sondern in Tat und in Wahrheit. Nun, das ist überwindender Glaube. Nicht in eigener Kraft, aber doch ein tätiger Glaube, ein sichtbarer Glaube, ein wirksamer Glaube. Wirksam durch die Gnade Gottes in den Gläubigen. Wirksam durch die Kraft und die Macht des Geistes in der Gemeinde Gottes. Johannes schreibt in seinem ersten Brief in Kapitel 5, Vers 4, denn alles, was aus Gott geboren ist, überwindet die Welt. Und dies ist der Sieg, der die Welt überwunden hat, unser Glaube. Wer aber ist es, der die Welt überwindet, wenn nicht der, der glaubt, dass Jesus der Sohn Gottes ist? Ja, wer überwindet, ist einzig und allein der, der an Jesus, den Sohn Gottes, glaubt. Wer überwindet, ist nicht jemand, der in eigener Kraft und in eigener Macht und auf eigenen Wegen kämpft, sondern der kämpft und überwindet im Glauben und Vertrauen auf Christus Jesus, den Sohn Gottes. Der Glaube ist der Sieg, der uns mit Christus verbindet. Und echter Glaube ist Überwinderglaube. Und darum gibt es die Verheißung des Baumes des Lebens. Der Baum des Lebens. Wer überwindet, dem werde ich zu essen geben von dem Baum des Lebens, welcher in dem Paradies Gottes ist. Was für eine kostbare Verheißung. Christus, unser Haupt, er ist die Tür. Christus, unser Stellvertreter, er ist der Weg. Christus, unser Mittler, er ist unser Leben. In seiner Macht steht es, zu essen zu geben vom Baum des Lebens, hinzuführen in das ewige Paradies Gottes, in seiner Macht allein. Er sagt nicht, wer überwindet, der wird nehmen von dem Baum des Lebens. Nein, wer überwindet, dem werde ich zu essen geben. Von dem Baum des Lebens. Christus allein ist der Überwinder. Und er hat das Recht und die Macht und die Autorität, den Seinen zu geben, auszuteilen, zu schenken, mit seiner Gerechtigkeit auch das ewige Leben. Er, das Haupt der Gemeinde, er ist es, der überwunden hat. Er ist es, der jede Heuchelei erkennt und jeden Schein aufdecken kann. Er weiß, wo die Liebe erkaltet ist, wo falsche Lehre vertraut wird, wo sich das Herz in Stolz anmaßt. Er ist es, der den Leuchter einer falschen Gemeinde fortstößt, auf dass sich niemand täusche. Aber er ist es auch, der die Seinen kennt. Er ist es, der spricht zu denen, die Ohren haben zu hören. Er ist es, der speist, die hungern und dürsten nach Gerechtigkeit. Er kennt die, die sich sehnen nach dem wahren Leben und nicht auf sich selbst vertrauen, sondern auf den, der alle ihre Sünden getragen hat am Holz, am Kreuz von Golgatha. Und wer wahrhaftig glaubt und zu Christus gehört, der mit ihm verbunden, ja, verwachsen ist in seinem Tod und seiner Auferstehung, dem wird Christus geben zu essen vom Baum des Lebens, welcher im Paradies Gottes ist. Nicht aufgrund unserer Gerechtigkeit, sondern der Gerechtigkeit unseres Stellvertreters, unseres Hauptes, unseres Herrn, an dem wir glauben. Und zur Stärkung des Überwinderglaubens in dieser Welt, in diesem Leben, hat er seiner Gemeinde eine Anordnung gegeben. Bis zu dem Tag, an dem er wiederkommt und die Seinen wohnen lässt in seinem ewigen Reich und sie speist vom Baum des Lebens, der Frucht bringt alle Zeit. Und sie tränkt vom Wasser des Lebens, das da hervorbricht aus dem Heiligtum, vom Thron Gottes. Bis zu diesem Tag, da er kommt, seine Gemeinde in die Herrlichkeit zu führen, die er bereitet hat, haben wir einen anderen Unterpfand. Eine andere sichtbare Zusage des Lebens. Brot und Wein. Brot und Wein, der Hinweis auf Leben aus dem Tod. Hinweis auf das Todesopfer unseres Stellvertreters. Sein Leib und sein Blut hingegeben, damit wir Leben haben. Es ist eine hohe und eine ernste Sache, diese kostbare und köstliche Zusage. Wer da glaubt, der soll leben. Wer Ohren hat zu hören, erweckt wurde durch das Wort des Lebens, wer verbunden ist mit Christus dem Haupt, Teil ist der Gemeinde und seinen Glauben bekannt hat als einen Überwinderglauben, bekannt durch die Taufe auf das Bekenntnis des Glaubens hin und in gutem Stand in der Gemeinde wandelt, so dass sein Glaube sichtbar ist. Er ist eingeladen zu nehmen. an diesem Bundeszeichen. Brot und Wein. Christus, er hat seinen Leib hingegeben. Er hat sein Blut fließen lassen. Er ist in den Tod gegangen, auf dass wir leben. Er ist hindurchgedrungen aus dem Tod ins ewige Leben. Und so werden auch wir, die wir mit ihm verbunden sind, nicht sterben, sondern leben in Ewigkeit. Amen.